Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit Roland Kaiser. Ich bin nämlich in einem Alter, da gehörte die Hitparade mit Dieter Thomas Heck und die Disco mit Ilja Richter zum Samstagabendprogramm noch in meiner Kindheit und Jugend. Und da habe ich dann irgendwann auch Roland Kaiser gesehen, natürlich. Das ist schon einige Jahrzehnte her. Die Sendung, die gibt's gar nicht mehr. Roland Kaiser ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden, immer noch ein Star und füllt immer noch die Säle. Und über diese Karriere gibt es natürlich sehr viel zu erzählen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Schönen guten Tag.
Guten Morgen. Grüße Sie.
Herzlich willkommen im Deutschland von Kultur. Wir sitzen ja, Deutschland von Kultur, im alten Rias.
Ja.
Ein Sender, der auch zu Ihrem Leben gehört.
Meine Karriere hat viel mit dem Rias zu tun. Auch mit dem ehemaligen Programmdirektor, also mit Hans Rosenthal persönlich. Meine ersten Sendungen habe ich hier machen dürfen und habe ihn erleben dürfen als einen hochkreativen, unglaublich engagierten Mann, der, wenn man seine Geschichte betrachtet, ich immer meinen Hut gezogen habe vor diesem Menschen, der mit diesem Schicksal dem Land und uns Menschen verziehen hat, was ihm und seiner Familie angetan wurde und sich trotzdem für Berlin und die Freiheit Berlins eingesetzt hat. Einer der größten Menschen, die ich kennengelernt habe, ja.
Also man merkt, in welche Tiefen man direkt im Gespräch mit Roland Kaiser kommt, wie viele Erinnerungen es also gibt. Vom Weddinger Jung zum gefeierten Schlagerstar. Die Zeit bis 10 mit Roland Kaiser wird sicherlich sehr schnell vergehen. Wir hören jetzt gleich am Anfang mal einen Song von Ihrem aktuellen Album.
Selbst der kleinste Funken Liebe schenkt der Dunkelheit Licht. Nichts war umsonst. So ganz Liebe bleibt.
Liebe bleibt. Musik von unserem Gast, von Roland Kaiser, und zwar vom aktuellen Album Perspektiven heißt das. Herr Kaiser, das haben Sie ja Ihnen, sich selbst und Ihren Fans zum 70. geschenkt in diesem Jahr, neue Perspektiven aufs Leben zu schauen, oder was bedeutet der Titel?
Und er soll sagen, dass eben ein Mensch wie ich im Leben auch seine Perspektiven verändern, also was ich auf Leben und Liebe, auf Zweierbeziehungen, auf gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Das soll das Album eigentlich ausdrücken und das tut es auch wirklich. Und
aber Liebe bleibt, also.
Damit ist gemeint, dass wenn ein Mensch geht irgendwann einmal, trotzdem seine Gefühle uns noch berühren. Nach wie vor sieht man oft, wenn man mit privaten Freunden spricht, dass deren Vater, Mutter, bekannte Freunde verstorben sind, dass sie sagen, immer ab und zu fallen mir Zitate von diesen Menschen an, die sind immer noch präsent für mich. Nicht latent, nicht permanent, aber versatzweise tauchen sie wieder auf. Das heißt, ein Mensch geht nie ganz. Dieser Gedanke ist richtig, meiner Ansicht nach.
Ich habe noch einen anderen Song ausgewählt. Mal einen kleinen Ausschnitt hören wir hier von einem Song, der auf dem Album ist, Zuversicht.
Schau mir bitte ins Gesicht. Ich will sehen, was dahinter ist. Hinter all dem Hass und den Parolen, was hat dir dein Herz gestohlen? Komm zurück zu dir, schrei mich bitte nicht so an. Will dir begegnen und dir zuhören, das alles brauchst du nicht. Ich borge dir ein Licht und meine Zuversicht.
Ausschnitt aus dem Song Zuversicht vom aktuellen Album Perspektiven von Roland Kaiser, was wir gerade gehört haben, Herr Kaiser. Aufeinander zugehen, sich anschauen, hinter die Fassade vom Hass blicken, das nimmt, und da nehmen Sie bewusst gesellschaftliche Zustände aufs Korn.
Ja, es geht ja darum, dass wir bei allem, was wir tun, wir haben ja in letzter Zeit wirklich genügend Herausforderungen bestehen müssen in Form dieser Pandemie. Und schlagartig kommt dazu der Krieg in Europa, da kommt dazu die Angst, die die Menschen jetzt haben vor wirtschaftlichen Entwicklungen, vor der Rezession, vielleicht vor Arbeitslosigkeit, vor dem Bedrohung auch des Euros. Es ist alles nicht leichter geworden. Und wir müssen versuchen, in all dem Chaos unsere Zuversicht zu bewahren. Das heißt, an das Gute auch letztendlich zu glauben, nicht nur, und auch dafür zu arbeiten. Also den Dialog hochzuhalten, miteinander zu reden und den einen erneuten Riss in der Gesellschaft vorzubeugen. Weil das ist sehr gefährlich, wenn durch solche Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, gerade, dass sie sich dann an die Ränder bewegen, wenn sie wählen gehen und nicht bei den demokratischen Parteien.
Das hätte ich jetzt so diese Art des Songs hätte ich jetzt auf Ihrem Album gar nicht erwartet. Also eignet sich tatsächlich Schlager dazu, so gesellschaftliche
Nennen wir es mal Musik. Musik eignet sich schon dazu, weil Zuversicht ja in dem Fall auch das Zwischenmenschliche meint. Wenn Ihnen in Ihrem Leben Schicksalsschläge passieren, sei es wie gesagt Krankheit oder Tod Ihres Partners, Ihrer Freunde, Ehemann, immer was passiert, dass sie trotzdem versuchen wollen, müssen weiterzuleben und ihre Zuversicht zu bewahren. Deswegen, es gilt für alle Themen, nicht nur für die wirtschaftlichen und politischen.
Sie haben gerade gesagt, als wir die Musik gehört haben, im Dialog bleiben, dass Sie das auch versuchen. Wie kann man im Dialog bleiben, wenn man gleichzeitig ein Star ist? Was können Sie für Möglichkeiten?
Ich lebe ja genau wie Sie, völlig normal. Ich gehe einkaufen, ich gehe zur Reinigung, ich lebe unter normalen Menschen, rede mit normalen Menschen. Und wenn ich Konzerte spiele und am Ende die Menschen mich hinterher, wenn ich wegfahre, ansprechen, rede ich mit den Menschen und bleibe im Dialog mit ihnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Kann ich mir vorstellen, dass das auch gar nicht so einfach ist, wenn wir jetzt vielleicht mal so an den, also das beizubehalten auch, wenn wir mal an den Anfang ihrer Karriere gehen, da war die Sängerkarriere eigentlich einem Zufall zu verdanken, einer Wette zu verdanken.
Ja,
stimmt das oder ist es ein Gerücht?
Das stimmt. Ich habe damals in Berlin gearbeitet in einem Autohaus, war in der Ausbildung als Automobilkaufmann und da hat ein Versicherungsvertreter, der dann an die Kunden Versicherung verkauft hat, mir von seinem Bruder erzählt, der Manager war von einem Berliner Sänger, hieß Randolph Rose, und hat mir erzählt, wie Hitpaar, wie wichtig, wie schwer das alles ist. Und ich dachte, naja, Gott, mein Gott, 3 Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen, muss doch gehen. Und da meinte er, nun, gib mal nicht so an, sonst mache ich dir einen Termin, dann kannst du mal vorsingen. So, dann machen wir einfach. Und bin gegangen. Und dann plötzlich ein paar Wochen später dachte, du hast einen Termin am 21. Dezember um 18 Uhr in den Meiselstudios. Bin ich da hingefahren, habe dann mein Lied gesungen und am Ende war der Meilensatz.
Aber mir, mein Lied gesungen? Sie haben
ein Lied, ja.
In
ja,
the
ja.
Ghetto haben Sie gesungen?
Ja, das habe ich mir dann ausgesucht. Und ja.
Weil das so einfach ist? Nein.
Nee, weil es mir gefallen hat. Und dann hat dieser Tonmeister mir gesagt, wollen Sie nicht was Leichteres nehmen? Ich sage, nö, es gefällt mir gut. Sagt er, dann machen Sie mal. Und als er dann fertig war, sagt er, und Sie sind sicher, Sie haben noch nie gesungen? Ich sage, ja, ich bin mir sicher. Na gut. Dann kam der große Herr Meidl und sagt, ich möchte Sie mal sprechen, junger Mann. Und dann bin ich in seinem Büro, sagt er, ich biete ihm meinen 3-Jahres-Vertrag an. Und da stand ich damit da plötzlich. Das war 1973. Und 1974 kam die erste veröffentlichte Single. Und jetzt bin ich immer noch dabei. Also das heißt, ich habe wahrscheinlich keinen Fehler gemacht.
Nee, offenbar keinen Fehler gemacht.
Offenbar nicht.
Sie haben dann erstmal ja noch weiter Autos verkauft und sind gleichzeitig getingelt durch die Diskotheken und die Festzelte und auch nicht jeder Song am Anfang war gleich ein Kracher.
Ach, überhaupt nicht. Ich habe die ersten 2 Jahre im Prinzip, hat es nur einen interessiert, mich selbst, was da passiert ist. Die Menschen nicht.
Was hat Sie denn da interessiert eigentlich? Weil Sie waren eigentlich...
Nur das, was ich gemacht habe. Ich habe eine Single veröffentlicht, die hat, wie gesagt, nur mich interessiert, aber das Publikum nicht. Und nach 2 Jahren, 1976, kam dann eine Single, die hat dann die Menschen interessiert. Und dann stand die Frage an, möchtest du jetzt weiterhin Karriere machen in dem Automobilkonzern oder möchtest du gerne weiterhin singen? Mich für Singen entschieden. Damals war ich halt noch 22 Jahre oder 24. Ich dachte, okay, das kannst du machen. Ich habe nicht geahnt und gewusst, dass das dabei rauskommt, ich mit 77 mal Arbeit.
Ja, der erste Song oder der erste Hit, das war Frei, das heißt
genau,
Allein.
Genau, 76, ja.
Nach Verde, denn es sind Cover gewesen, die Sie vor allem
gesungen
haben.
Der hat zwar eine Gitarrenversion von Ricky King geschrieben, haben das die Herren Guido und Maurizio De Angelis, die da bekannt waren als Oliver Onions, das ist ihr Künstlername, die haben später Santa Maria noch geschrieben. Also ich habe mit denen eine recht enge Verbindung gehabt, ja.
Also da versuche ich mir die ganze Zeit so vorzustellen. Sie haben auch gerade gesagt, da musste ich mich entscheiden zwischen Autohaus und Hitparade und haben eben sich dann für das Singen entschieden. Wie erinnern Sie denn diese Zeit dieses Tingelns auch? Was haben Sie da gelernt?
Ich habe damals in Diskotheken gesungen. Ja? Mhm. Und im Prinzip hat man die Menschen nur gestört in dem Vorgang des Sich-Kennenlernens. Weil die jungen Männer wollten Frauen kennenlernen und die Mädchen wollten noch mal zuhören, aber es wollten die Jungs gar nicht. Also hat immer so ein bisschen gegen Widerstand arbeiten müssen. Da waren auch nach oben dran unbekannt. Insofern war das eine schwere Arbeit. Heute, wenn man Konzerte spielt, ist das recht viel einfacher, weil die Menschen kommen ja, um den anderen Menschen da singen zu sehen. Das ist sehr viel einfacher, aber das schult schon. Ich habe bestimmt in meinem Leben von 74 bis dann später, die erste Tournee gemacht habe, 82, bestimmt 1500 solcher Veranstaltungen gemacht.
Also ganz schönes Durchhaltevermögen.
Das stellt dann ungemein.
Aber eigentlich sind Sie auf jeden Fall musikalisch ein absolutes Naturtalent. Das hat der Producer, der Herr Meisel, damals ja auch sofort erkannt. Sie haben natürlich die ganze Zeit trotzdem an sich arbeiten müssen. Nur eins ist nicht gelungen. Das, was Sie aber vorher so keck gesagt haben, tanzen können Sie nicht.
Das Laufen, das richtige Tanzen, das kann ich wirklich nicht. Das stimmt ja.
Das ist
mir bis heute nicht gelungen, nein.
Aber so oft, wie ich Sie über die Hitparadenstege da habe gehen sehen, dann war das ja jedes Mal eine Herausforderung.
Ja, das geht ja noch, aufrecht laufen, nicht hinfahren, ist ja noch möglich. Aber es gab damals noch Sendungen, da wurden also große alte Songs aufgenommen, dann wurden noch große Treppen begangen oder sogar betanzt. Und ich kann mich erinnern an eine Kollegin, Diane Rangier war das, in Braunschweig zu einer Sendung, die Schlüsselschlager Schnapsideen, also herrlicher Titel. Und dann ging es darum, sie mit Irene Arm in Arm eine Treppe runtertanzen sollte, während wir sangen. Und auch nicht nach unten gucken sollten. Und hier ohne zu fallen oder ohne aufs lange Kleid zu treten. Ja, das kann ich nicht. Da muss es gefälligst üben. Ja, Irene war so lieb, hat die halbe Nacht mehr geübt, bis ich das irgendwie konnte. Und dann haben wir es einmal geschafft. Das sah sogar recht gut aus. Aber das dachte ich. Das schaffe ich nie wieder. Also ich kann es wirklich nicht.
Gut, man muss seine Grenzen kennen.
Richtig, da haben Sie recht. Ja.
Ab Ende der 70er waren Sie dann dauernd in den Charts mit Titeln wie Schachmatt oder Santa Maria, haben Sie eben schon gesagt. Lieb mich ein letztes Mal, dich zu lieben. Anfangs waren Sie ja vielleicht selber noch über diesen Erfolg verwundert. Aber überhaupt, was hat dieser Erfolg mit Ihnen gemacht, der Sie ja vor ein paar Jahren gerade noch Autoverkäufer war?
Also mit einem jungen Menschen wie mir damals, wenn Sie plötzlich ja mal in den 80er Jahren innerhalb von 3-4 Jahren 8 oder 10 Titel in die Top 10 kriegen, fangen sie an zu glauben, dass sie wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und wenn es jemand kann, dann sind sie es selber. So. Und wenn man da nicht aufpasst, kann man irgendwann mal abheben und denken, man ist wirklich der Größte auf diesem Planeten.
Aber wie passt man denn auf? Da müssen andere doch auf einen aufpassen.
Das wird ihnen nicht gelingen. Das müssen wir selber klarkriegen. Wir haben eine Zeit lang wirklich nur, ich nenne sie mal Klaköre um sich herum, die immer wieder Recht geben, immer wieder Recht geben. Und sie geraten in die Gefahr, immer unkritischer zu werden, sich selbst gegenüber. Mhm. Und wenn Sie mal die Zeit sich nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken, wie sind die ganzen Sachen entstanden, die Hits, wer hat das produziert, wer hat das geschrieben, wie viele Widerstände mussten Sie selber überwinden, um das überhaupt zu machen, dann werden Sie feststellen, Sie sind im Prinzip nur ein kleines Rad in der ganzen Entwicklung. Wenn man das weiß, sagt man, okay, komm runter, mach deine Arbeit und dreh nicht durch. Heute ist das für mich, wo mein Erfolg unendlich größer ist, gerade im Live-Bereich, viel einfacher, weil ich mir sage, der wichtigste Faktor heißt Publikum und das ist für mich das Wichtigste in meiner Arbeit. Ich muss versuchen, ihren Geschmack zu treffen und meinen dabei nicht zu verraten. Mhm. Und das muss nicht immer schwer sein, kriegt man gut hin. Und vor allen Dingen, man muss wissen, dass man demütig bleiben muss bei so viel Erfolg und nicht anfängt zu glauben, der sei selbstverständlich.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright.
Der Soul-Klassiker Sunny aus den 60er Jahren von Bobby Hepp gab viele Coverversionen. Das hier war jetzt eine von Ayo, die wir hier im Deutschlandfunk Kultur gehört
haben. Und sehr schön. Sehr schön sogar.
Hat Ihnen gefallen.
Ja, weil sie so reduziert ist, weil sie eben nicht so pompös produziert wurde, sondern einfach mal so handgemachte Musik einfach. Die liebe ich sehr.
Liebt sehr Roland Kaiser, der hier zu Gast ist im Gespräch. Roland Kaiser, geboren 1952 in Berlin. Sie sind im Berliner Wedding aufgewachsen. Sind Sie eigentlich noch manchmal da? Erkennen Sie noch was wieder?
Ich war öfter mal da, speziell wenn wir Dokumentationen gedreht haben, wurde man mir mal hingefahren in meine Geburtsstraße, da wo ich dann aufgewachsen bin. Mhm. Das SPD-Haus an der Ecke und so Dinge. Das hat sich schon viel verändert, ja.
Aber das Kurt-Schumacher-Haus gibt es immer noch in der Müllerstraße.
Gibt es immer noch, ja, klar. Ja, richtig, ja, klar.
Das Kurt-Schumacher-Haus spielt auch eine große Rolle in Ihrem Leben. Ihre Mutter, Ella Oertel, die eigentlich Ihre Pflegemutter war, hat dort geputzt.
Sie hat auch das Büro von Willy Brandt geputzt und hat immer gesagt, ich hätte mal auf seinem Schoß gesessen.
Sie hätten mal auf Willy Brandts Schoß gesessen?
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt halt gut. Ne?
Aber es gab natürlich dann dadurch auch eine gewisse Nähe. Also Wedding, Arbeiterbezirk,
das ist einfach,
Sie sind da reingewachsen.
In dieser Umgebung wird man Sozialdemokrat. Glauben Sie mir das. Sie erleben da Menschen, die brauchen diese Form von politischer Partei unbedingt. Wir brauchen sie sowieso. Wir brauchen die soziale Demokratie wirklich sehr.
Das sagen Sie heute noch. Wenn wir aber mal so ein bisschen tatsächlich auch zurückgucken, dann können Sie das an Ihrem eigenen Leben ja auch sich durchaus angucken. Ich habe gerade gesagt, Ihre Mutter Ella Oertel war Ihre Pflegemutter. Sie hat Sie als Säugling aufgenommen. Hat Ihnen das eigentlich jemals, war das ein Problem für Sie?
Nein, war es nicht. Es war nur so in den Anfängen halt so eine Situation, wenn alle meine Freunde hatten Mütter, die waren so Anfang, Mitte 30. Meine Mutter war damals Ende 50, das wirft Fragen auf. Und irgendwann habe ich dann durch das Penetrieren meiner Fragen sie so weit gebracht, dass sie gesagt hat, hör mal zu, mein Junge, ich bin nicht deine wirkliche Mutter, deine Mutter ist das und das. Die hatte ich abgegeben und dann war das für mich geklärt und dann war alles gut. Aber das ist halt eben, wenn sie da in dem Umfeld groß werden, merken sie halt eben, wie solidarisch die Menschen untereinander sind und wie sehr sie auch ein gutes Empfinden haben für richtige und falsche Menschen, die uns politisch vertreten. Also in dieser Region hat man einen Mann wie Willy Brandt geliebt, wie einen, ich will nicht sagen, übertreiben Messias, aber man hat ihm das, was er gemacht hat, geglaubt. Und es ist so, ich kann mich daran erinnern, als damals das Misstrauensvotum von der CDU, der Herrn Barzel, im Fernsehen übertragen wurde, vormittags um 11 irgendwann stand ich mit Freunden zusammen in irgendeiner Kneipe und wir haben das im Fernsehen gesehen. Und als dann Willy Brandt diesen Antrag eben überstanden hat, weil er abgelehnt wurde, haben wir uns in den Armen gelegen, als hätten wir Deutschland im WM-Endspiel ein Tor geschossen.
So wichtig war
das. Das habe ich danach nie wieder erlebt, dass junge Menschen einen Politiker so verehrt haben und so in ihr Herz geschlossen haben wie Willy Brandt damals.
Sie haben ja gerade auch gesagt, also die Leute, die sich gegenseitig unterstützt haben, auch Sie und Ihre, also Sie waren durch Ihre Pflegemutter in eine Großfamilie hineingekommen, haben ja immer alle zusammengehalten. Ja. Ihre Mutter hat Sie mitgenommen zum Zeitung austragen Sonntagmorgens. Also es waren schon sehr bescheidene Verhältnisse, in denen Sie groß geworden sind mit Mutter und Tante in zwei kleinen Zimmern.
Genau.
Das habe ich übrigens alles nachgelesen in Ihrer letzten Jahr ist Ihre Autobiografie Sonnenseite rausgekommen, die Sie mit Sabine Eichhorst geschrieben haben. Haben Sie eigentlich irgendwas vermisst in dieser Zeit des bescheidenen Lebens?
Ein junger Mensch, ich kann mich erinnern, ich habe nichts vermisst, weil ich hatte Liebe. Meine Mutter hat mich geliebt und die Familie, die sehr groß war, hat mich auch geliebt. Die haben mich aufgenommen wie ein normales Familienmitglied und mir nie das Gefühl gegeben, ich wäre nur angenommen, sondern ich war ein Teil der ganzen Gemeinschaft. Und wenn Sie eine intakte Liebesbeziehung haben als Kind mit ihrer Mutter, ihren Eltern oder ihrer Familie, wird die Frage nach finanziellen Größenordnungen nicht gestellt. Bei meinen Freunden um mich herum, alle, wenn wir Eishockey gespielt haben, sagen wir, Eishockeyspieler haben wir eben die Krückstücke unserer Eltern genommen, mit denen die wandern waren. Mhm. Es gab keinen Unterschied. Die Unterschiede waren nicht da. Man war in einem sozialen Gefüge und das hat einfach unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe also eine gute Kindheit gehabt, weil manche meinen, haben sie nicht schlechte Sachen? Nein, eine ganz tolle Kindheit, weil ich eine fantastische Mutter hatte.
Ihre Mutter ist leider sehr früh gestorben. Sie waren dann doch mit 16, glaube ich, schon sehr auf sich gestellt. Aber wie Sie das auch so doch immer wieder betonen, also die sozialen Zusammenhänge und eben das auch da reingewachsen sein in diese Sozialisation. Politische Meinung, also wir sind noch nicht lange im Gespräch, aber ständig streifen wir so gesellschaftliche, politische Themen. Klar. Jetzt sagt man ja, und ich habe das auch gelesen, dass sich darüber sehr oft drüber ärgern, Schlager-Fuzzi. Und politische Meinung passt nicht zusammen. Sie sind der SPD aber bis heute treu.
Also ich bin ja, wenn mich jemand so nennt, dann tut er das, ich finde das unsachlich.
Um Sie zu provozieren wahrscheinlich.
Ich finde das unsachlich. Was würden Sie mit einem, ich würde nie sagen, Rockfuzzi oder Popfuzzi. Sie müssen das Wahl Ihrer Worte selber entscheiden. Ich komme damit gut klar. Aber ich habe das erlebt, als ich damals in die SPD eintrat, hat mich dann irgendwann der Sigmar Gabriel eingeladen zum Abendessen. Und ich möchte mal wissen, warum Sie in meiner Partei sind. Ich finde das erstmal großartig, sagt er, weil in der Regel vermutet man Menschen ihre musikalischen Richtungen nicht bei uns. Umso mehr ist es wichtig für uns, dass sie das getan haben. Ich will wissen, warum. Ich das erkläre, sagt er, wir sind seitdem wirklich gute Freunde geworden. Ich gehöre dahin. Ich komme ja aus der unteren Mitte, wenn Sie so wollen. Und ich habe mich dessen nie geschämt und werde auch immer mit den Menschen fühlen können. Und glaube, dass das auch ein Teil ist der Liebe des Publikums zu mir und umgekehrt. Dass sie merken werden, dass ich immer sie und ihre Sorgen auch verstehe. Wir haben zum Beispiel Fans, die mich begleiten auf einer Tournee, das sind so 35, 40 Damen. Die fahren zu jedem Konzert. die nehmen sich einfach Jahresurlaub dafür, um das zu tun. Und wenn ich das verliere, das Bewusstsein, was das für ein Engagement ist, dann werden sie die Leute verlieren. Sie können die Leute nicht täuschen.
Sagt Roland Kaiser hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir hören noch mal was von ihrem aktuellen Album.
Du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich können uns doch mal küssen. Das muss ja keiner wissen. Du, deine Freundin und ich. Deine Freundin und ich.
Vom aktuellen Album Perspektiven unseres Gastes Roland Kaiser. Wir hatten jetzt gerade den Song Du, deine Freundin und ich.
Ja.
Und wenn ich richtig hingehört habe, dann besingen Sie da eine Dreierkonstellation. Wie kommen Sie auf sowas? Tabubrechen? Provokation?
Mir gefällt die Frage. Wie kommen Sie auf sowas? Fällt Ihnen eigentlich ein nach dem Motto? Nein,
ja, genau.
Nein, es ließen mir angeboten worden. Ich fand das faszinierend, weil ich bin ja ein Geschichtenerzähler in dem Fall.
Ja.
Und da dachte ich mir, das wird kontrovers diskutiert werden. Das gefällt mir aber. Die Komposition ist interessant, witzig. Das ist ein Unterhaltungslied und hat mit mir persönlich nicht viel zu tun. Aber
Sie mögen die Kontroverse oder Sie mögen das so ein bisschen pieken vielleicht.
Ja, wir haben ja auf dem Album noch ein Lied drauf, das heißt Er, Sie und Er. Und ich habe irgendwann nachts mal so einen französischen Kurzfilm gesehen. Es ging darum, dass ein älterer Mann mit einer jungen Frau verheiratet war und sagt, pass mal auf, wenn ich dir nicht mehr genüge, weil mir die Kraft fehlt, dich zufriedenzustellen, nimm dir einen jungen Freund, der das kann, aber wir müssen jetzt nicht scheiden lassen. Wir können ja versuchen, zu dritt klarzukommen irgendwie. Und das habe ich mit dem Peter Platel, dann macht einen Song draus gemacht, schön, leicht französisch angehaucht. Und auch das führt zu Diskussionen. Ich sage mal, wo steht geschrieben, dass eine glückliche Beziehung zu zweit sein muss?
Ja.
Und warum können wir nicht über Dinge dieser Art toleranter diskutieren?
Diskutieren schon, aber im Schlager, das finde ich so interessant, weil der deutsche Schlager singt ja sehr viel von Liebe. Das ist ja so diese heile Weltliebe. Sie wollten aber, glaube ich, schon immer eher so von Erotik reden. Sex hat mitgeschwungen.
Sie haben recht, ja.
Also wenn ich zum Beispiel an so einen Titel denke, wie Lieb mich ein letztes Mal. Und Sie haben vorhin schon den Stern erwähnt, der hat mal irgendwann von Softporno des deutschen Schlagers.
Ja.
Gesprochen.
Ja, das. Wissen Sie, Liebe ist ja nicht nur Händchen halten und am Strand langlaufen, sondern ist ja auch ins Bett gehen miteinander und damit klarkommen. Und Sexualität, wie kommen wir damit klar? Wie kann die schön sein? Wie kann sie langweilig sein? Das ist ja ein wichtiger Faktor einer Zweierbeziehung.
Aber selten im Schlager besungen. Deswegen bleibe ich da so dran hängen.
Wenn Sie mit mir gemeinsam eine Zeitreise machen, in 20er, 30er Jahren, dann kann ich sagen, Veronika, der Spargel wächst. Ich meine, das ist Softpornografie. In Reinkultur. In den 30er Jahren waren die viel weiter, als wir heute sind. Viel cleverer, viel schöner formuliert und viel mehr zur Sache gehend.
Also es werden aber natürlich oder wurden in Ihren Schlagern auch immer, obwohl Sie so ein bisschen gegenbürsten wollten, wie Sie es ja jetzt auch beschreiben, oder andere Dinge aufnehmen wollten, wurden natürlich auch Klischees bedient von den heißblütigen Frauen natürlich. Das ist ja schon eine typische Männerfantasie. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ich 16, 17 war, ich habe mich bei Ihren Texten sehr unwohl gefühlt.
Das wollte ich nicht.
Ich denke auch, dass Sie das nicht wollten. Aber das meine ich eben so, dieses
da steht ein bisschen im Kontrast zu dem, dass so viele Frauen meine Konzerte besuchen. Aber ich glaube ja persönlich, dass man aufpassen muss, wie Sie richtig sagen, wie beschreibe ich andere Menschen. Aber es ist ja immer so, dass in der Unterhaltungsmusik ja auch, nicht nur in der deutschen Sprache, auch im Englischen, werden ja solche Bilder gemalt. Wenn sie in eigener Sprache singen, kann es ein Vorteil sein und ein Nachteil sein. Nämlich, dass man sie versteht.
Das stimmt. Sie haben immer so gesungen, dass man sie verstanden hat, ne? Oder haben Sie jemals gedacht, vielleicht sollte ich das lieber in Englisch oder Französisch?
Nein, ich glaube einfach, es hat mir keiner übel genommen. Und ich meine, ich beschreibe eine bestimmte Frau. Zum Beispiel manche Frauen sagen, was haben Sie mit Joanna gemeint? Den haben Sie doch geschrieben, den Text. Regen Sie sich also nicht raus nach dem Motto. Ich sage, ja. Ich habe eine Situation gemalt, die für beide Seiten aufregend sein könnte. Sie irgendwelche Menschen treffen und die machen, verabreden, sagen sie, komm, wir machen die Nacht und dann verschwimmen wir wieder miteinander. Das ist spannend, das sehen Sie in Filmen sehr oft. Also ich habe meine Inspiration früher oft aus dem Leben geholt oder aus Filmen oder habe mir was einfallen lassen. Es gibt eine schöne Geschichte von dem Song, der da heißt, sag ihm, dass ich dich liebe. So, wir haben mit Freunden gesessen, meine Frau und ich, und dann, die hatten gerade eine Trennungskrise und dann hat Sie hatte einen Liebhaber und er hat das gewusst. Und hat er gesagt, im Gespräch plötzlich, sag ihm mal, dass ich dich liebe, wenn der Pauvier hier anfängt, dich irgendwie schlecht zu behandeln. Sag, was hast du gerade gesagt? Und damals war gerade der Song Story di Tutti Giorni, hat mir gerade festgemacht als Cover und dachte ich, Story di Tutti, sag ihm das. Kann ich das? Aber das ist doch spannend, sowas zu schreiben.
Ja. Sie haben eben gerade gesagt, wie so manche Texte, wie die entstehen. Ich habe in Ihrer Autobiografie gelesen, da musste ich wirklich sehr, sehr lachen, wie der Titel Santa Maria entstanden ist, dass Sie da eigentlich tatsächlich ein Schiff besingen wollten.
Wir haben das Lied fertig gemacht, auch unter Zustimmung von Herrn Meisel. Das war die Geschichte von dem Schiff von Christoph Kolumbus. Mhm. Und als wir das fertig hatten und haben aufgenommen, dann waren auch schon, glaube ich, 10.000 gepresst. Da ruft mich der Thomas an, sagt, komm mal in mein Büro. Bin ich hingefahren, sagt, da hör mal zu, das kann so kein Hit werden, das geht nicht. Ich sage, Moment, er sagt, nee, das kann kein Erfolg werden. Wir brauchen einen Text, geh nach Hause mit dem Norbert, schreib das nochmal. Wenn wir was haben, Strand, Sand, Liebe, irgendwie, mach irgendwas. Ich bin nach Hause, ich sagte, Norbert, jetzt spinnt er komplett. Und dann haben wir uns eine Flasche Wein aufgemacht beide, oder auch zwei vielleicht, und haben angefangen, an allen Ecken und Enden zu übertreiben.
So kitschig wirklich. Wie möglich, ne?
So richtig, übertrieben ja. Auch, frech. Ja. Hielt ich ihre Jugend in den Händen. Ich sage, wenn er das liest, schmeißt er uns raus.
Ja.
Und bringt nächsten Morgen den Text an. Und der Tommy guckt drauf, sagt er, riesig. Ich sage, Thomas, das ist ein Scherz. Den nehmen wir jetzt auf, sagt er. Du wirst dich freuen.
Aber und wie ist denn das dann, wenn man das als Scherz gedichtet hat und selber sagt, hier, und dann müssen sie
kann
singen?
Kann ich Ihnen sagen, dann ist es so, dass man, der sagt, man hat 30 Jahre Erfahrung. Mhm. Du kleiner Nasenbär bist seit 6 Jahren dabei. Also wenn er meint, das ist gut, dann sing das und guck nach, was passiert.
Ja.
Heute singe ich es wahrscheinlich zum 100.000 Mal, ich übertreibe es mal nicht so mal, aber mindestens zum 10.000 Mal singe ich es immer noch und ich singe das ja immer. Ich finde ja auch dieses zu deiner eigenen Vergangenheit stehen ganz wichtig. Und ich mal sagen, ja, früher hätte ich nie gemacht heutzutage. Das finde ich immer so unfair, auch den Leuten gegenüber. Sie kommen ja in Konzerte, weil sie sowohl das Gestern als auch das Heute hören wollen. Also dafür die Brücke zu schlagen, das ist eigentlich meine Aufgabe. Mhm. Und nicht zu sagen, ich spiele mein neues Album, das davor, und dann gehen wir dann nach Hause. Das machen sie zweimal, kommt keiner mehr. Die wollen natürlich die alten Songs hören. Und dann eine Distanz aufzubauen und sagen, heute würde ich das nie wieder machen, ist falsch. Weil damals hat man es gemacht, wenn man überzeugt war davon.
Unser Gast Roland Kaiser hat schon einige Geschichten eben erzählt, wie auch gerade Texte zu seinen Songs, was da für Geschichten hinterstecken. Ich würde jetzt gerne mal einen ganz anderen Blick in Ihr Leben werfen. Sie sind seit 1996 verheiratet, haben drei Kinder, Familie und Karriere. Passt das eigentlich immer
gut,
so?
Sehr gut, ja. Passt gut, ja. Kriegt man hin. Kinder und Familie erden einen ungemein. Also ist ja immer so die Gefahr in diesem Beruf, ob Sie jetzt Fußballer sind oder Rennfahrer sind oder Theaterspieler. Alles, was Öffentlichkeit hat, kann einen dazu verführen, zu glauben, man sei so wichtig wie der letzte Applaus. Und die Kinder machen da nicht mit, wenn sie nach einem Konzert nach Hause kommen und wenn sie dann erzählen wollen, wie großartig es war, sagt ihr Kind zu ihnen, übrigens hast du mir versprochen, mit mir Lego-Bausteine zu bauen. Also baust du Lego-Bausteine. Und am Ende des Tages hat meine Frau irgendwann gesagt, wie war es denn gestern Abend? Ich glaube, ganz gut. Das ist gut. Das ist bis heute durchgängig so geblieben. Wenn ich heute eine Bühne verlasse, dann bin ich sofort maximal primus inter pares. Aber ich bin eigentlich immer sofort der Kollege meiner Kollegen, also meiner Musiker. Und ich bin ansprechbar, völlig normal, auch bis kurz vorher.
Aber da gehört natürlich auch eine ganze Menge Disziplin zu, ne? Also so auch bei dem Pensum habe ich mir gedacht, bei dem Pensum an Hits, sind Sie ein disziplinierter Mensch?
Sehr. Sie können auch Erfolge und gerade wenn Sie so viel arbeiten wie ich, das nicht halten, wenn Sie nicht wirklich vernünftig leben und sehr diszipliniert sind, auch sehr viel sich fit halten, sonst ist das nicht machbar und das geht nur über Disziplin.
Naja, bei Ihnen ja noch vor allem, wenn die Gesundheit angegriffen ist, was da für eine Disziplin vonnöten ist. Irgendwann haben Sie nämlich gemerkt in Ihrem Leben als Sänger, Sie bekommen nicht genug Luft zum Atmen. Das ist eine so schreckliche Vorstellung, muss ich sagen. Also so beim Singen zu merken, ich habe die Luft nicht mehr.
Diese Krankheit, die Sie jetzt meinen, damals die chronisch obstruktive Bronchitis, die COPD, ist ja mittlerweile eine Volkskrankheit. Das wird ja auch häufig unterschätzt. Wir haben in Deutschland ca. 15 Millionen Lungenerkrankte ohne Dunkelziffer. Also offiziell 15 Millionen. Mhm. Und bei einer chronisch obstruktiven Bronchitis ist es so, dass der Luftaustausch zwischen guter und schlechter Luft nicht funktioniert. Und Sie können nicht tief Luft holen. Das hat meine Mitpatientin beschrieben, ist, wenn man dir die Nase zuklemmt, du kriegst einen Strohhalm zum Luftholen. Nach wenigen Minuten drehst du völlig durch.
Ja, aber Sie singen dabei.
Ich habe dabei gesungen.
Ja, genau.
Weil ich diese lebenserhaltende Kraft nicht verlieren wollte.
Was Musik für Sie ist.
Bühne, Menschen, Musik. Und es wurde immer schwerer, logischerweise. Je länger man die Krankheit hatte, umso mehr musste man sich disziplinieren, man musste kämpfen. Und irgendwann ging es halt nicht mehr nach 10 Jahren.
Sie haben sie vor allem geheim gehalten. Warum haben Sie sie geheim gehalten?
Kann ich Ihnen sagen, weil ich damals geglaubt habe, dass die Menschen diese Fähigkeit nicht haben, mir das nachzusehen. Ich als Künstler auf der Bühne ebenfalls so genauso erwischt werden kann wie sie selbst. Und ich dachte, ich muss immer die Rolle eines ewig jungen und gesunden Menschen spielen.
Vielleicht, weil sie es auch selber geglaubt haben.
Das war ein Fehlglaube. Ich habe die Leute unterschätzt. Und meine Frau hat ständig auf mich eingewirkt, du musst das klären, weil was dir jetzt widerfährt und welchen Eindruck du bei manchen Sendungen hinterlässt, dass die Leute entweder nimmt der Drogen oder ist ständig betrunken oder irgendwas. Weil du wirkst ja nicht mehr ruhig, souverän, sondern immer sehr, sehr ängstlich. Und ich irgendwann dann noch, ich glaube nach 7 oder 8 Jahren vor einem Konzert das gesagt, dann hat die Leute sind aufgestanden, applaudiert. Ich dachte, das haben wir früher haben können, Junge.
Da haben Sie auf der Bühne gesagt, was mit Ihnen los ist. Dass Sie hinter der Bühne beispielsweise immer ein Sauerstoffgerät brauchten.
Es kommt irgendwann bei dieser Krankheit der Punkt, wo Sie am Tag 16 Stunden Sauerstoff nehmen müssen.
Also Ihre Kinder konnten Sie nur mit Sauerstoffgerät?
Ja, fast ein Jahr später, ja. Und ich habe dann mich irgendwann immer vollgepumpt. Und dann, wenn ich dann voll war, bin ich raus und habe gesungen, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und wieder zurück. Das ist irre, irre Tortur. Und irgendwann, 2010, ging es nicht mehr. Da war Ende. Da war die Batterie nicht mehr zu füllen. Und dann hatte ich in Hannover, in der MHH, in der Medizinischen Hochschule von Hannover, eine Transplantation. Februar 2010.
Also als Sie sich da erstmal von der Bühne verabschiedet haben, weil Sie weil Sie auf eine Transplantation gewartet haben, Sie mussten ja erstmal warten, Sie haben ja genauso klar in der Reihe gestanden wie alle anderen. Und es war ja gar nicht klar, was passiert. Haben Sie da gedacht, dass Sie jemals wieder auf eine Bühne stehen?
Ja.
Tatsächlich? Klar.
Ich bin ein gnadenloser Optimist, ich habe es gewusst, ja. Was ich nicht wusste, das gebe ich zu, dass diese zweite Karriere die Dimension annehmen wird, das wusste ich nicht. Das hätte auch keiner geglaubt, Ich weiß noch, wie irgendwann mein Konzertveranstalter mir vor ein paar Jahren sagte, so, wir gehen dann nächstes Jahr an die Waldbühne. Ich sage, was machst du mit mir denn dann? Nein, bitte nicht. Das ist ja wie so eine, das ist für uns Sänger und Sängerinnen und Sänger, wenn man in dem Genre arbeitet, als Unterhaltungskünstler, der Olymp eigentlich, da
die
hinzu können.
Ja, die Berliner Waldbühne.
Was ich da gesehen habe, Tina Turner, Joe Cocker, McCartney, ich, der kleine Junge aus Berlin-Wedding, neben mich. Und der sagt mir, das Ding ist voll ein halbes Jahr vorher schon. Ich sage, ja klar, logisch, morgen ist Heiligabend. Und genau so war es plötzlich.
Sie sind auf Tournee mit dem Album Perspektiven im Moment. Sie haben besondere Veranstaltungen, aber auch unabhängig von der Tournee, diese Kaiser-Mania in Dresden. Ja. Was bedeutet Dresden für Sie?
Ich liebe die Menschen da, die sind unglaublich freundlich, weltoffen, das sind bunt, die Stadt ist bunt. Ja. Das hat mich sehr fasziniert. Wir haben uns dann angefreundet, die Stadt und ich und umgekehrt. Und dann irgendwann habe ich 2002 da ein Konzert gespielt am Ufer, am Elbufer unten, bei den Filmnächten, da waren 3.500 Menschen da. Und damals hat mein Konzertveranstalter Dieter Semmelmann gesagt, da ist irgendwas da, was du noch nicht siehst, aber ich merke das. Wir werden mal hier jedes Jahr hergehen, jedes Mal. Und das wurde von diesen 3.500 Menschen bis 72.000 Menschen draus. Das ist schon Wahnsinn. Und Dresden, das war auch damals der Grund, warum ich in dieser Zeit, als die Pegida so groß war in Dresden, da diese Rede gehalten habe in Dresden. Mhm.
Weil Sie das eben dann auch genutzt haben, also Ihre Popularität gerade in Dresden.
Genau. Und habe dann da auch zum Thema Dialog gesprochen. Wir müssen eben auch mit diesen Leuten im Dialog bleiben. Aber ich bin stolz darauf, in einem Land zu leben, in dem Menschen, die in ihrem Heimatland verfolgt werden, hier in Freiheit und Demokratie leben können. Und das lasse ich mir auch nicht wegnehmen. Und haben mir viele gesagt, das ist Wahnsinn, was du da machst. Viele der Kunden und dann werden vielleicht dir das übernehmen. Das kann ich nicht ändern. Ich kann meine Überzeugung nicht aus merkantilen Interessen hinten anstellen. Und das hat vielleicht viele gestört. Das war mir in dem Fall aber egal.
Naja, offenbar hat es ja dem großen Zuspruch des Publikums keinen Abbruch getan.
Nein, nein.
Sie haben in diesem Jahr die goldene Henne für Ihre Kaisermania sogar bekommen.
Ja.
Vom zweiten Mal übrigens. Unser Gast Roland Kaiser hat goldene Schallplatten und Chartplatzierungen zuhauf, aber auch Verdienstorden und Auszeichnungen bekommen für soziales Engagement. Er engagiert sich für die Albert-Schweitzer Kinderdörfer, für Kinderhospize, hat Spendenkonzerte für Langzeitarbeitslose gemacht. Herr Kaiser, so nach dem Motto, Prominenz kann viel bewegen.
Ich glaube, dass wir, die wir, ich nenne es mal, wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens durch die Gesellschaft, die uns dahin gesetzt hat. Wir sollten, finde ich, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Also so viel wie möglich. Und ich finde, das bin ich ihr schuldig. Und so sind in meinem Leben 2 Tage in der Woche, werden einfach komplett davon gefüllt, mich darum zu kümmern. Ich bin mittlerweile Kuratoriumsvorsitzender einer Stiftung in NRW, wo wir eben jene Menschen unterstützen, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose, Jugendliche, die straffällig wurden, dass wir die unterstützen, die wir sagen, wir stellen ihnen sozialen Coaches, die wir bezahlen, die dafür sorgen, dass sie sich eine Wohnung besorgen können. Wie kriegt man eine Arbeitsstelle? Wie kann man sich wieder einfedern in die Gesellschaft? All das sind wichtige Dinge, und dieses Kinderhospiz in Mitteldeutschland, in Tambach-Dietz, besuche ich jetzt wieder in der übernächsten Woche. Wieder einen Besuch, der nicht einfach ist, aber
weil er sie auch angreift.
Weil er sehr zu Herzen geht, ja. Mhm. Dennoch ist er wichtig, und Sie werden, ob du das glauben oder nicht, da bist, in diesem Haus wird viel gelacht übrigens. Das hat mich damals sehr bewegt, weil ein kleines Mädchen sagte, du musst jetzt nicht meinen, ich bin eher beim lieben Gott als du.
Oh, das ist aber
da
ein Satz.
Da kriegen sie eine Gänsehaut und denken, ey, was bist du für ein kleines Würmchen? Ne? Das ist mal ganz gesund, wenn man so Dinge macht, dass man nicht glaubt, im Leben ist alles nur Erfolg. Und ich möchte auch nicht von dieser Welt gehen nur und sagen, ich habe viel Geld verdient. Das reicht nicht im Leben.
Sagt Roland Kaiser. Er ist demnächst auf Tour, zum Beispiel jetzt kommenden Freitag schon in Magdeburg. Herr Kaiser, vielen Dank, dass Sie sich trotzdem
Danke
die Zeit
Ihnen,
genommen
haben. Danke Ihnen, dass Sie die Zeit von mir genommen haben. Danke sehr. Alles Gute.
Hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.